würdig ist das Lamm. Ich lade euch ein für morgen. Wir werden morgen mehr von diesem Lamm hören. Gott regiert, Gott sitzt auf dem Thron, Gott hat alles unter Kontrolle. Halleluja, preis Gott. So, mein Thema heute ist, wie überlebt man Krisen? Wie überlebt man Katastrophen? Wie überlebt man schwierige Stunden? Wie schaffe ich das? Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, gerade bei diesem Thema hier mit mir zu gehen und dieses Thema mit zu betrachten und zu beachten. Okay? Danke. Wie überlebt man Krisen, ist mein Thema. Fast alle Menschen sind irgendwo mit Problemen behaftet, haben Schwierigkeiten, haben Anfechtungen und so weiter. Und als ich heute Morgen mich so vorbereitete, hat Gott mir gesagt, die meisten Menschen sind verklemmt. Entschuldigung, die meisten Menschen sind verklemmt. Irgendwo, entweder irgendwo befangen, irgendwo gehemmt, sind kontaktarm, sind vorbelastet, sind einsam, sind kontaktlos oder vereinsamt, also sind irgendwo verklemmt. Klemmt. Ich habe gedacht, lieber Gott, ist das wirklich wahr? Nicht nur sexuell, sondern geistig, moralisch und was weiß ich auch, geistig. Viele Menschen sind auf der Suche und sie suchen oft in falsche Richtung. Und sie suchen, was sie nicht finden, singen wir in einem Lied, in Ehre und Glück und was weiß ich und kommen dann beladen mit Sünden und Unzufrieden zurück. Wie überlebt man Krisen? So, viele Menschen sind wie der verlorene Sohn, sie suchen das Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und Unzufrieden zurück. Menschen, sie wollen leben, sie hängen am Leben. Sag doch irgendjemand, möchtest du sterben? Oder schon allein frag doch die Leute, möchtest du in den Himmel? Wir haben in Frankfurt-Oder mal bei einer Straßenevangelisation erlebt, da wurden Zettel verteilt, ich lasse ganz herzlich, möchten sie zu Gott kommen? Dann sagt sie, um Himmels Willen, ich will noch nicht sterben. Weißt du, die meisten Leute denken, wenn man stirbt oder wenn man in den Himmel geht, dann muss man oder zu Gott geht, muss man sterben. Nein, überlebe deine Krisen, meister das Leben. Wir sind so angelegt von Gott, dass wir den Lauf vollenden, das Ziel erreichen, wenn wir es wollen, wenn wir mitmachen und wenn wir Gott gehorchen. Gott gehorchen, vom Geist Gottes leiten lassen. Gott will, dass wir alles überleben, dass wir alles durchstehen, dass wir uns behaupten als Kinder Gottes. Mein Thema am Anfang des Monats März war, und so schnell geht der Monat vorbei, war das Thema, bleib ein Original, bleib auf dem Weg, folge Jesus nach und du wirst Erfolg und du wirst Sieg und Segen haben. Wir sind von Gott so geschaffen, dass wir durchhalten, wenn wir es wollen. Aber die meisten lassen sich gehen und lassen uns irgendwie ihr Leben schleifen. Gott legt uns nicht mehr auf, als was wir verkraften können. Wie überlebt man seine Krisen? Gott stärkt uns. Zuerst mal fängt es ganz klein an, so wie bei kleinen Kindern. Mit kleinen Dingen werden wir belastet, testet, kannst du das und so weiter. Und wir müssen lernen, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Auch als Christen. Christen werden nicht verschont von Schwierigkeiten. Jeder Gläubige hat Probleme und wird Probleme haben, solange er lebt. Wir sind noch nicht im Himmel. Selbst wenn wir Heilige werden und in der Wüste werden, wie manche Heilige in der Wüste waren und so weiter. Ja, die Ameisen werden an ihn hochkrabbeln. Und der muss sich da wehren gegen die Ameisen, andere gegen die Hitze oder gegen den Durst. Wir haben immer Anfechtungen. Gott legt uns also nicht eine unnötige Last auf. Und wenn er uns schon eine Last auflegt, er hilft uns, die Last auch zu tragen. Preis dem Herrn. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, das ist mein Vers, Bibelvers, wo ich heute einsteige. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Bisher seid ihr nur menschlich versucht worden. Aber wenn wir Christen werden, wir werden auch geistlich versucht, geistlich angefochten. Bisher menschlich, dass wir Hunger haben, dass wir Schwierigkeiten haben mit uns selbst, mit anderen Menschen und so weiter. Und dann heißt es weiter hier, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oder im Vater Unser beten wir fälschlicherweise, das stimmt nicht, dass es da drin steht, aber wir haben uns so in Fleisch und Blut angewöhnt und führe uns nicht in Versuchung. Gott führt niemand in Versuchung. Richtig heißt dieser Vers, führe uns durch die Versuchung. Das klingt ganz anders. Gott führe mich durch die Versuchung, durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme. Das ist, was Gott will. Gott versucht niemand, steht hier in meiner Bibel. Wenn wir Kinder Gottes sind, wird Gott uns keine Schwierigkeit in unserem Leben zulassen, die uns fertig macht, die uns kaputt macht. Er wird uns alles Mögliche in unserem Leben als Test zulassen. Wir müssen alle zum TÜV als Christen. Wir müssen untersucht werden, wie belastbar bin ich? Wie belastbar bin ich mit meine Nerven, wie belastbar bin ich mit meiner Gesundheit, wie belastbar bin ich mit meinem Glauben. Was Jesus erlaubt, dass wir einfach mal in Stürme hineingehen. Und wir wissen ja von der Überfahrt nach Gadara, damals auf dem See Genezareth mit dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus sagt, lasst uns überfahren. Und dann schläft er ein. Und Jesus schläft im Boot. Und die Jünger rudern. Und die kommen gegen das Unwetter, gegen die Wellen nicht mehr an, obwohl es geübte Fischersleute waren, obwohl es ja eigentlich Seeleute waren, die sagten, Meister, siehst du nicht, wie verderben? Wie löse ich meine Krisen? Wenn du Probleme hast, Schwierigkeiten hast, wisse, wo Jesus ist, wo Jesus liegt. Er schläft. Er schläft im Schiff und wecke den Heiland. Herr Jesus, komm, sieh, ich werde nicht mehr fertig. Und der Herr will gebeten werden. Gott macht nichts ungebeten. Wie löse ich meine Krisen? Bitte den Herrn um Hilfe. Er wird dir helfen. Mit jedem Problem und bei jeder Versuchung und so weiter, der wir gegenüberstehen, wird Gott uns treu sein. Er wird uns nicht im Stich lassen. Jesus ist im Boot. Halleluja. Er ist im Boot, er schläft. Du kannst ihn jederzeit wecken. Und das Problem ist, warum wir manchmal so unnötig Schwierigkeiten haben, uns abmühen, abplagen und Stress haben. Wir wecken den Heiland nicht. Wir sollten den Heiland wecken und sagen, Herr Jesus, siehst du nicht, wie wir verderben? Und meine Bibel, wenn ich so weiterlese, heißt es, er wird einen Weg bereiten, dass wir auf eine grüne Aue gehen, zum frischen Wasser und so weiter, dass wir den Test ertragen können. Der Herr wacht über unser Leben. Unser Leben ist ihm nicht egal. Ich denke nur an Hiob. Der Teufel kann mit dem Hiob machen, was er will, aber seine Seele taste nicht an. Gott erlaubt Krisen in unserem Leben, aber unsere Seele darf nicht angetastet werden, weil sie so kostbar ist für den Herrn, weil er erstmals die Seele von ihm kommt und zweitens, Jesus hat seinen Preis bezahlt oder für uns einen großen Preis bezahlt, teuer erkauft. Taste seine Seele nicht an. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn Sünde oder der Teufel in unser Leben auftritt. Probleme kommen. Das Einzige, was wir nicht dürfen, dem Teufel und der Sünde nachgeben. Versuchung ist da, aber gib nicht nach. Das heißt, weiche nicht zurück, mach keine Kompromisse. Wir sind schon verklemmt. Als ich das heute Morgen so im Gebet von Gott bekommen habe, so viele Menschen sind verklemmt. Wir sind gefangen vom Teufel oft, so dass wir sagen, ach, das muss ich hinnehmen, das muss ich akzeptieren, das ist so, dagegen kann ich nichts machen. Nein, wir können dagegen was machen, gegen den Strom schwimmen, Nein sagen oder einfach sich auf den Herrn werfen. Du kannst nicht tiefer fallen als zu dem Heil in die Hände des allmächtigen Gottes. Gib dich nicht auf, lass dich zu nichts zwingen. Wie meistere ich meine Krisen? Der Teufel versucht, unsere Nerven kaputt zu machen und auf unseren Nerven Klavier zu spielen. Aber wir müssen sagen, nein, ich schalte jetzt den Strom ab. Ich gebe dem Argen keinen Raum in meinem Leben. So, auch in schwierigen Stunden und Stürmen und so weiter, bleibt Gott treu. Und er lässt uns nicht fallen. Und der Heiland im Boot steht sofort auf und sagt, Wind, sei still. Und dann staunen wir, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Der Herr Jesus lässt uns nicht scheitern. Ich bin so sicher und so überzeugt davon, dass er uns nicht fallen lässt. Denn er sagt, ich werde dich nicht fallen lassen. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Und in dem Moment, wo wir fast umkippen, fängt der Herr uns auf. Fängt er uns auf. So, Gott ist treu und er bleibt treu. Er will, dass wir das Ziel erreichen, dass wir ankommen. Ich will aber ganz klipp und klar sagen, uns wird nichts erspart als Christen, als Kinder Gottes. Nichts erspart. Der Herr will uns erlösen vom Bösen, vom Argen, vom Übel. Deshalb, wir sollen einfach sicher sein und fröhlich sein. Und einfach uns am Herrn freuen, mit dem Herrn uns beschäftigen und dergleichen. Und nicht kapitulieren. Bleibe ein Original. Lass dich nicht manipulieren. Lass deinen Kopf nicht verdrehen. Lass einfach stark, dass du stark bleibst. Wir haben am Mittwoch das Thema gehabt, lebe ein kompromissloses Leben. Lebe ein kompromissloses, konsequentes Leben. Ich denke nur an die drei Jünglinge im Danielbuch. Sie waren so überzeugt von ihrem Gott und sie haben gesagt, wir werden unsere Knie nicht beugen. Also zuerst einmal, du musst hart werden, abgehärtet werden. Kinder Gottes müssen abgehärtet werden. Und weißt du, wie man abhärtet? Meine Mutter hat das gemacht. Kaltes Wasser, heißes Wasser. Kaltes Wasser, heißes Wasser. So durch Extreme. Und das zuerst mal zittert man. Oder wenn wir aus der Sauna rauskamen, dann schnell im Schnee sich abgewälzt und umgedreht und dann mit Birkenbesen abgerieben hinten. Ja, abhärten. Wir Menschen müssen abgehärtet werden. Ich bewundere die Russen, die springen sogar im Winter schlagen das Eis auf und springen ins Wasser und baden. Also Christen müssen abgehärtet werden durch Extreme, einmal so und einmal so. Und deshalb ist das Leben auch, wunder dich nicht, dass der liebe Gott dich extreme Wege führt. Er möchte dich zu einem extremen Menschen machen, der einfach abgehärtet ist. So, in meiner Bibel heißt es einmal, auch von Christen, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte in seinem Grab verfault. Gott wird nicht zulassen, dass du im Feuerofen verbrennst. Gott wird nicht zulassen, dass die Löwen dich fressen. Denn weil du Gott gedient hast, wird er auch dir dienen in schwierigen Stunden. Wir werden die Verwesung nicht sehen, heißt es einmal in der Bibel. Der Gerechte wird die Verwesung nicht sehen. Jesus, unser Erlöser, er lebt. Deshalb mach dir auch keine Sorgen über deine Zukunft. Wie geht's mit mir weiter? Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Halleluja. Deshalb überlebe deine Krisen mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Wenn du merkst, ich schaff's nicht mehr, oh, ich fühle schon den Löwen oder den Bär hinter mir, dann ruf schnell zum Heiland. Ruf mich an in der Not und ich will dich erretten. Wir sollen viel mehr rufen zum Herrn und um Hilfe bitten. Er hat die Welt überwunden. Er hat den Tod überlebt. Und wenn irgendeiner uns helfen kann, ist Herr Jesus Christus. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 und folgende Verse. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern natürlich auch, nicht verschweigen die Bedrängnis, die wir in der Provinz Asien hatten, die uns dort widerfahren ist. Und wir wollen also euch gar nichts verheimlichen. Die sind sehr beschwert gewesen. Viele Christen, die erzählen nur über ihre Siege. Oh, da haben wir gesiegt. Dort ist der Teufel weggejagt worden und was weiß ich. Nein, wir waren sehr beschwert. Wir waren über unsere Kraft herausgefordert. Wir verzagten am Leben. Das ist eine Krise. Verzagten am Leben. Und wir haben beschlossen, wir müssen sterben. Also, wir werden es nicht überleben. Das war Paulus und er war ein Mann Gottes. Also, Kinder Gottes leben nicht auf der Wolke Nummer 7. Nein, sie müssen schlimme und harte Dinge erfahren und durchleben und durchmachen. Und dann schildert er weiter. Wir hatten diese Schwierigkeiten und wir hatten keine Kraft mehr. Und was macht man, wenn man keine Kraft hat? Sich auf die Gnade Gottes verlassen. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du schwach bist, wenn du in der Krise bist, wir waren so überfordert, wir waren fix und fertig. Wir haben beschlossen, also jetzt sterben wir bald. Jetzt kommt eine große Welle von 15 Meter Höhe und die wird uns verschlingen. Nichts, wir haben auf den Herrn gehofft und Gott hat uns durchgebracht. Das Schiff ging pleite, das Schiff ist gescheitert, aber die Menschen, die mit uns auf dem Schiff waren, die sind gerettet worden, Lob und Dank. Wie überwindet man seine Krisen? Unsere wahre Stärke, Probleme zu ertragen und so weiter, kommt nicht von uns selbst. Geschwister, wir müssen wegschauen von uns selbst. In uns wohnt nichts Gutes. Wir haben auch nicht die Kraft, nicht die Energie. Wir können etwas tun, wir können ein Stück weit rennen, wir können ein paar Meter laufen und kämpfen, aber das ist nicht alles. Wir brauchen übernatürliche Kräfte. Wir brauchen Kräfte, die von oben kommen. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Gott hilft uns. Zuerst einmal, wir müssen uns wehren. Und ganz einfach, dass wir zum Heiland rennen. Herr, siehst nicht, wir verderben. Wir leben aus dem Vertrauen zu Gott, der einmal die Toten auferweckt, so sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 9. Wir vertrauen Gott. Gott macht uns lebendig. Auch wenn ich auf alle vier krabble, auch wenn ich nicht weiterkomme, Gott weckt die Toten auf. Auch wenn ich fast tot bin und Hiob war im Koma, er hat sich seine Wunden geschabt und war im Delirium und er hat einfach nur gesehen, wir sind am Ende und hat nicht verzweifelt und er sagte in seiner letzten Lebenskraft, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist alles. Gott gibt uns nicht auf. Das ist ein Geheimnis des siegreichen Lebens. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, und dazu gehöre ich, dazu gehörst du, meine Gemeinde nicht überwältigen, auch wenn es manchmal so aussieht. Wir sind am Ende. Wir sind noch lange nicht am Ende, Leute. Und wenn wir denken, wir sind am Ende, da fängt es jetzt richtig an. Da geht es richtig los. Alles, was uns begegnet, alles, was auf uns zukommt, alles, was uns Probleme bereitet, jede Tragödie, jede Krise und so weiter, können wir mit der Kraft Gottes überwinden. Ich vermag alles. Halleluja. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das Leben ist nicht leicht, Geschwister. Ob du ledig bist oder verheiratet bist, ob du eine Familie hast, ob du eine Arbeit hast oder keine Arbeit, das ist vollkommen egal. Das Leben ist hart. Und zwar in jeder Form. Das Leben ist hart. Und Gerade da können wir Gott vertrauen, dass er uns hilft. Herr, ich schaffe es nicht. Ich vermag nichts. Meine Kraft ist viel zu klein, so wie ein Kind. Was kann ein kleines Kind tun? Kann es einen Zentnersack schleppen? Kann es ein Auto anschieben? Kann ein Kind irgendwas Großes tun? Ein Kind ist ein Kind und bleibt ein Kind. Und wir sind Kinder Gottes. Wir sind Babys alle miteinander. Wir sind Babys in dieser Welt. So, aber wir vertrauen Gott als Kinder Gottes. In Römer Kapitel 8, Vers 37, da heißt es, aber in dem allen, egal was da passiert, welche Schwierigkeiten es ist, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, der uns stärkt, der bei uns ist, der uns beisteht. In 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alles, was von Gott geboren ist, jeder Wiedergeborene ist ein von Gott Geborener. Und der überwindet die Welt. Der überwindet den Teufel. Der überwindet die Umstände. Und das musst du lernen. Wenn du es noch nicht gelernt hast, dann bist du jetzt dran. Solltest weiter aufpassen, was ich noch zu sagen habe. Gott will, dass du in seinem Namen Oberhand hast und Oberwasser hast, dass du einfach die Kraft hast, im Namen Gottes einfach aufzustehen, weiterzulaufen, zu rennen, und Gott wird dir neue Kraft geben. Satan stellt Fallen. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Das hat mit dem Wort verklemmt. Zuerst, als Gott mir das Wort verklemmt gab, konnte ich gar nicht viel anfangen. Aber dann hat Gott mir ein Bild gezeigt. Der Teufel versucht uns Fallen zu stellen, versucht uns durch die Krisen fertig zu machen. Und dann sagt er, schau, das Problem, du hast angefangen an Gott zu glauben und jetzt fangen die Probleme an, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, die Verleumdungen, ja, dass die Leute dich nicht lieben oder dich nicht verstehen. Satan will nicht, dass du Sieg hast. Er stellt dir eine Falle und dann schnappt die Falle zu und dann musst du das kleine Mäuschen gucken, wie du rauskommst und dich strampeln oder was auch immer ist. Die Pläne Satan sind böse Pläne mit dir und mit uns allen. Unangenehme Umstände schafft er in unserer Umgebung. Er möchte uns vernichten mit allen Mitteln. Die Falle schnappt zu. Aber dann rennen wir der Falle weiter. So, als wir in der Kirche Mäuse fingen, ich habe öfters erlebt, also das sind manchmal Mäuse mit der Falle weggelaufen, die Falle zugeschnappt. Aber die haben sich weiter gekämpft und sich weiter gearbeitet. Und sie haben sich nicht aufgegeben. Auch wenn die Falle schnappt, lebt mit den Problemen weiter. Egal welche Probleme es sind, auch wenn du nur auf zwei Füße krabbelst, statt auf vier. Psalm 129, Vers 2, da heißt es, sie haben mich oft bedrängt. Der David betet hier und sagt, sie haben mich oft bedrängt. Der Satan hat mich oft bedrängt, hat mir ständig Fallen gestellt. Von meiner Jugend auf, sie haben mich bedrängt. Überleg einmal, wie viele Bedrängnisse hast du schon hinter dir und hinter dir gelassen. Aber sie haben mich nicht überwältigt. Halleluja. Der Teufel hat mich so oft bedrängt. Ständig, immer wieder. Wenn ich was für Gott angefangen habe, hat er mich bedrängt. Und ich habe so oft erlebt, jedes Mal, wenn ich eine Evangelisation hatte und losfuhr, irgendwo passiert ein Unfall, Kind wurde krank oder sonst irgendwas, ständig wurden wir bedrängt, dass wir einfach sagen, ich kann nicht kommen, die Umstände sind so. Aber ich habe mich um die Umstände leider nicht gekümmert. Dem Teufel wäre es recht gewesen. Hätte mich um die Umstände gekümmert. Ich weiß auch oft, wie oft sind wir zur Versammlung gegangen und der Teufel hat auf die Versammlung abgesehen, auf den Gottesdienst. Vor der Versammlung plötzlich kommt Besuch. Und es geht einmal, da kann man gnädig sein und dann bleibt die Frau zu Hause und macht den Besuch. Aber der Besuch hat sich angewöhnt, dass es regelmäßig kam. Und dann haben wir gesagt, komm, du kannst kommen, aber nach der Versammlung. Wenn die Predigt zu Ende ist, wenn wir fertig sind, dann können wir miteinander reden und dich besuchen und du kannst uns besuchen. Ja. Der Teufel will uns gerade abhalten, damit wir Gott nicht dienen, damit wir Gottes Willen nicht tun. Und auch, da haben die Kinder in Windeln gemacht oder sich dreckig gemacht, muss er noch umgezogen werden. Der Teufel weiß, dich abzuhalten. Aber wie auch immer. Sie haben mich oft bedrängt, heißt es hier. Aber sie haben mich nicht überwältigt. Halleluja. Und das ist Christsein. Sich nicht überwältigen lassen. Der Teufel wird uns Biesacken quälen, aber er wird uns nicht bezwingen können. Wenn wir treu zum Heiland sind und Gott vertrauen, er wird uns nicht besiegen können. Er wird uns nicht die Luft abdrehen können. Er wird uns nie in die Knie, nicht in die Knie zwingen. Er wird versuchen, alles Mögliche uns im Bein zu stellen, unseren Glauben zu erschüttern, unseren Glauben zu brechen, unser Rückgrat zu brechen. Aber ich werde nicht versagen, denn ich weiß, Gott hält mich. Ich werde nicht überwältigt, weil der Herr sagt, ich bin bei dir, Tag und Nacht. Ich behüte dich, ich wache über dich und so weiter. In den schwersten Stunden, und ich sage dir eine Wahrheit, in den schlimmsten Stunden erleben wir immer wieder eine göttliche Stärkung. Wenn es prügeldick kommt, Gott ist noch dicker und noch stärker und noch mächtiger. Halleluja. Und Gott stellt seine Engel bereit. Und die, die ihn fürchten, die nicht nur Angst vor Gott haben, sondern Gottesfurcht haben, um die lagern sich die Engel Gottes. Und zwar massenweise. Römer Kapitel 8, Vers 38 und folgende Verse noch. Denn ich bin gewiss, dass nichts uns und mich, dich und die Gemeinde, das Volk Gottes, scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin gewiss. Und hier, ich möchte dich ermutigen, sei gewiss. Red dir ein, bete dir vor, so lange, bis du es auswendig weißt, bis du im Schlaf davon träumst. Ich bin gewiss, Gott ist mit mir. Das müssen wir uns einreden, einsuggerieren, was auch immer ist. Die Welt wird uns vieles erzählen, das ist nicht normal und so weiter. Rede ein, ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Weder hohes noch tiefes, vergangenes noch zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur. Um Krisen zu meistern, Brüder und Schwestern, müssen wir robust werden. Und dazu sind wir im Leben, dazu sind wir in der Gemeinde, dazu sind wir in der Gesellschaft. Wir sollen abgehärtet werden, robust. Weißt du, wir müssen belastbar werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, in kleinen Schritten stark zu werden. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Geschwister, lasst uns da gar nichts vormachen. Wir sind keine Träumer, wir sind keine Phantasten. Wir gehen auf die Endzeit zu. Bald kommt der Herr Jesus Christus. Und in der Bibel heißt es, es werden schwere Zeiten sein. Lies Matthäus 24, Flucht und Hungersnot und was weiß ich, die Schwierigkeiten. Wir wissen nicht, wie es hier weitergeht, in Europa, in Deutschland, hier mit uns. Es kriselt überall, wo du nur hinschaust. Mach dich bereit für schwierige Stunden. Härte dich ab. Du sollst abgebrüht werden, dass du nicht gleich, oh jetzt, guck mal, jetzt passiert wieder was Schlimmes. Nein, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Durch viel Trübsal, was es auch alles ist. So, Gott will, dass du immer mehr geistige Spannkraft hast, dass du Ausdauer hast und dass du in der Krise nicht zerbrichst gleich und den Geist aufgibst und sagst, ich will sterben, so wie Paulus sagt, wir haben beschlossen zu sterben. Wir dachten, wir werden bald sterben. Nein, der Gerechte wird leben und die Taten Gottes verkündigen. Wie gut der Herr war, der Herr hat mich durchgetragen. Guck mal, die Jünger konnten erzählen, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht. In aller Stille entwickelt Gott uns als seine Kinder mit der unsichtbaren Kraft, die wir haben, dass wir aufrecht gehalten werden, dass wir stark bleiben, ganz im Verborgenen. Da ein Problemchen, dort ein Problemchen, hier ein Kampf. Und Gott will uns gerade durch die Krisen gelassen und getrost machen, damit wir nicht gleich verzweifeln in den Krisen. Und dann überlege ich und dann denke ich oft zurück, ja, da hast du Gott überwunden, da hast du geschafft mit Gottes Hilfe, dort bist du durchgekommen und du lebst immer noch. Und ich bin Gott dankbar, dass ich leben darf. Weißt du, was habe ich schon alles hinter mir? Unser Bruder hat Herzoperationen gehabt und vieles mehr. Und er lebt heute und freut sich seiner Gesundheit und macht Sport sogar. Das ist wunderbar, wenn wir das wissen dürfen und können. Mit Gottes Hilfe schaffen wir. Du warst dem Tode nahe. Aber Lob und Dank, wenn wir Gott vertrauen und wir haben als Gemeinde für dich gebetet und dann bist du nicht nur, dass du wieder zum Leben zurückgekommen bist, du bist zum Heiland gekommen. Und das ist nämlich, wo uns die Nöte, die Schwierigkeiten hinleiten und hinführen. Wir kommen nicht nur ins Leben wieder zurück, zu neuer Kraft, sondern wir kommen noch näher zu Gott. Noch näher mit dem Herrn Jesus. Seine Engel lagern sich um die, die ihn fürchten. Selbst wenn du noch so viel Böses und Negatives erlebst und durchmachst, wenn Satan dich sogar, wie Paulus, mit Fäusten schlägt, stell dir mal vor, das sind Krisen, Boxkampf in der Arena und so weiter. Dann, wenn du Stress hast, Rückschläge erlebst, Misserfolge erlebst, damit muss man fertig werden. Und ich gebe mich trotzdem nicht auf. Gott hat mir einmal ein Gesicht und ein Bild, eine Vision gegeben. Ich war in Schwierigkeiten und dann zeigt mir Gott so eine Nussschale. Und in dieser Nussschale sitze ich drin, da sehe ich, also, und dann geht's mit diesem Wasser und dann kommen wilde Gewässer und so weiter, Wasserfall. Und ich habe Angst gehabt, habe gesagt, lieber Gott, jetzt ist zu Ende mit mir. Dann hat eine Stimme gesagt, oder ich habe diese Stimme gehört, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Und das hat mir Kraft gegeben, durchzuhalten und einfach sich am Rand, sich irgendwo an dieser Nussschale festzuhalten. Und ich lebe immer noch, das sind schon über 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre. Wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Wenn ich heimgesucht werde durch alles Mögliche, durch Krankheit, durch Verluste, durch Ärgernisse und durch Kämpfe und so weiter, durch Sorgen und Kummer, gib dich nicht auf. Halte dich einfach fest an dem Herrn. Herr, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Menschen verlassen dich. An Menschen kannst du dich nicht festhalten. An materielle Dinge kannst du dich nicht dich verlassen. Alles geht vorüber. Aber der Herr ist der Ewige. Dein Erlöser, dein Erretter. Und dieses Wissen, diese Gewissheit ist, ich weiß, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Gott ist in uns. Das ist das Schöne dabei. Nicht, dass du bei Gott bist oder dass Gott mit dir im Boot ist, oder deine Nussschale. Nein, Gott ist in dir. Halleluja. Als ich das gelernt habe in meinem Leben, das gibt mir Kraft. Wenn ich untergehe, geht auch Gott unter. Wenn ich ersaufe, ersaufe Gott auch. Denn Gott ist in mir. Und Gott kann nicht ersaufen. Gott kann nicht untergehen. Gott kann nicht verbrennen. Gott kann nicht gefressen werden. Das haben die Patriarchen, das haben die Heiligen gewusst. Daniel und die drei Jungs und so weiter. Gott ist in uns. Uns kann nichts passieren. Und das ist ein geheimnisvolles Wissen, das wir entdecken dürfen. Gott ist in uns. Christus in uns. Der Heilige Geist in uns. Ich kann nicht sterben. Und selbst wenn ich sterbe, dann muss Gott auch sterben. Aber Gott kann nicht sterben. Und er wird nicht sterben. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das gibt mir Kraft. Wenn ich durch dunkle Täler gehe, wenn ich Schwierigkeiten zu überwinden habe, seine Kraft in mir. Halleluja. Christus in mir. Der Heilige Geist in mir. Das lässt mich über mich selbst hinauszuwachsen. Und dann habe ich mir an dieser Nussschale festgehalten. Das ging mal drunter und drüber, fast umgekippt. Aber ich habe mich festgehalten, versucht Gleichgewicht zu halten. Und im geistlichen Leben ist es so wichtig, dass wir Gleichgewicht haben und versuchen, wenn fast alles kippt, dass wir gleich auf der anderen Seite gehen. Und wenn es auf der anderen Seite wieder schief geht, dann wieder auf der anderen Seite wieder laufen. Und wie bei einem Segler. Und einfach uns sogar rauslehnen, weiter rauslehnen aus dem Boot, wenn es sein muss, damit wir wieder Oberhand haben. Seine Kraft hilft mir, über mich selbst hinauszuwachsen, dass ich mir immer mehr zutraue. Und von dem Moment, wo ich da gelernt habe, Christus in mir, Gott in mir, habe ich viele Dinge ganz anders gemeistert, war ich viel mutiger. Wenn ich irgendwo hinging, dann habe ich gesagt, zwar ich muss hingehen, das ist mein Geschäft, aber mit mir geht Gott. Gott ist in mir. Und wenn ich dann mit den Leuten sprach, dann wusste ich ganz genau, das ist nicht ich, dass ich rede, sondern es ist der Herr, der in mir ist, der redet. Der Herr spricht aus mir raus. So ist es so wichtig zu wissen, Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Halleluja. Und da biete ich dem Teufel die Stirn. Liebe nach der Offenbarung Gottes war eines der Themen. Und mir ist so wichtig, dass du die Offenbarung Gottes in deinem Leben hast, dass du weißt, ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes, ich bin teuer erkauft. Mein Vater im Himmel, ihm gehören alle Schätze, ihm gehört Gold und Silber. Ich muss nicht darben. Und wenn ich hungere, dann hungert Gott mit. Aber Gott kann nicht verhungern. Und Gott kann nicht sterben. Wenn du auf Gott schaust, bekommst du mehr und mehr Abstand von dieser Welt, von den ganzen Übeln und den Dingen, was dir so zu schmerzlich ist und was du nicht fertig wirst. Meister, siehst du nicht, dass ich verderbe? Hilf mir bitte. Heiland, hilf mir. Wir sollten viel öfters Hilfe rufen. Rufe mich an. Von der Bibel weißt du, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Wo ist das? Wir sollten vielmehr auf Gottes Weide sein, da in der Nähe des Heilands uns aufhalten. Er ist der gute Hirte. Gott will, dass wir an Krisen wachsen. Und das ist mir so wichtig. Ein Baum, der draußen in der Freiheit, in der Natur ist und Stürme durchmacht, das lässt tiefe Wurzeln. Und wenn natürlich viele Bäume nebeneinander sind, so ein Wald, das sind alles Flachwurzler. Aber draußen in der Weide und Stürme wehen, da geht der Baum in die Tiefe. Und deshalb, wenn du allein bist, irgendwo auf einsamen Posten, und so viele hören mir heute dieser Predigt zu, So viele hören das und ich möchte euch Mut machen, egal wo ihr steht, egal in welcher Familie, egal in welcher Gegend, egal in welcher Situation, geht in die Tiefe. Lasst Wurzeln im Herrn. Einfach in Gott verwurzelt werden. Dort wirst du stark. Und so stark wie dein Gebetsleben ist, dein inneres Leben ist, so stark wie du mit dem Herrn verbunden bist, so stark wie ja du mit Jesus Kontakt hast, mit dem Heiligen Geist, desto mehr kannst du widerstehen, desto mehr kannst du dich entwickeln und entfalten. Und das ist, wie du aus deinem Leben mehr machst. Wie überlebt man Krisen? Geh in die Tiefe, geh ins Gebet. Trau auf den Herrn, dass er dir hilft, dass er dir beisteht. Frage dich, und das ist jetzt, was ich noch ein paar Tipps weitergeben möchte aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du in Krisen kommst und so weiter, frag, was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich in diese Krise hineingekommen? Warum bin ich in dieser Krise? Und wenn ich zwar an die Jünger glaube und ihnen zuschaue und sie beobachte bei der Überfahrt über See Genezareth, sie haben nichts falsch gemacht. Sie sind weggefahren, da war das Wetter schön, der Himmel blau, die Sonne schien. Sie haben Jesus gehorcht. Sie haben dem Herrn vertraut, denn sie wussten, wir gehen im Willen Gottes drüben auf der anderen Seite, haben wir was zu tun. Sie haben nichts falsch gemacht und du hast in deinem Leben auch nichts falsch gemacht. Aber der Teufel war, der wollte dich blockieren, der wollte dich aufhalten, der wollte dich erschüttern. Der Teufel wollte Jesus und seine Jünger ersaufen lassen. Stell dir mal vor, was da passiert wäre. Da wäre die ganze Gemeinde ersoffen. Entschuldigung. Die wären ertrunken und samt Jesus. Aber der Herr war im Boot. Halleluja. Und was haben sie dann gemacht? Gott hat das Scheitern nicht zugelassen, seinen Jüngern. Sie haben in der Krise einfach den Namen des Herrn angerufen. Meister, siehst du nicht, wie verderben? Und das ist das Wort schon, das Meister. Wir sollen was lernen aus dieser Situation. Und aus der Situation sollen sie lernen, solange der Heiland im Boot ist, haben wir nichts zu befürchten. Solange Jesus in meinem Leben ist, in meiner Familie, in meiner Gemeinde oder wo auch immer, solange haben wir nichts zu befürchten. Frag dich, wie ist die Krise gekommen? Ich habe nichts falsch gemacht. Seit wann habe ich die Krise? Frag darüber. Wir müssen ein bisschen die Geschichte aufarbeiten. Denn nichts kommt von nichts. Der Teufel ist böse auf uns. Das ist alles. Und du musst den Teufel kennen. Er versucht dir zu widerstehen, wo er noch kann. Es ist so wichtig, dass wir auch vielleicht unser Leben analysieren. Warum habe ich die Probleme, Familienprobleme? Und Krisen kommen nicht von ungefähr. Gott will uns was zeigen, uns was lehren. Ich denke an Jakob. Jakob hat seinen Bruder betrogen, den alten Vater belogen und muss fliehen. Gut, er kam wieder zurück nach 21 Jahren Dienstjahre, aber seine Söhne haben ihn betrogen. Das ist das Kleid von unserem Bruder Josef. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen und sie belügen. Alle 10 belügen ihn. Und das gibt Familienprobleme. Mein Josef, Jakob bekommt sogar Depression. Warum? Gott will, dass eine Geschichte aufgearbeitet wird. Seine Lügen, dass er selbst an seinem eigenen Leib spürt, was es bedeutet, wenn du einen Menschen belügst. Die Krise, diese Krise ist zur Heiligung. Viele Krisen sind zu unserer Heiligung. Und deshalb auch dann die Hungersnot, dass sie alle nach Ägypten laufen müssen und Brot kaufen. Denn dort haben sie ihren Bruder verkauft. Was passiert vor der Krise? Frag dich, was ist da passiert? Wem habe ich geschadet? Wen habe ich betrogen? Wen habe ich gerichtet? In der Bibel heißt es, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Viele Krisen kommen, weil wir andere Menschen verdammen, verurteilen. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung. Weißt du, ich habe in der Gemeinde eine liebe Schwester gehabt. Immer am Ende des Monats kam sie, Pastor, Gemeinde betet für mich. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, bei mir wird Strom abgeschaltet oder was weiß ich immer. Gut, wir haben gebetet, wir haben sogar ihr geholfen. Aber das ging ja jeden Monat. Jeden Monat, dass ich gedacht habe, ich habe nur gedacht, ich habe nicht gesagt und niemand was gesagt. Ich habe nur für mich selbst gedacht. Die liebe Schwester soll lernen, ihr Geld einzuteilen und nicht immer beim Otto und Neckermann bestellen und kaufen und auf Raten zurückzahlen. Das hat sie gemacht. Weißt du, ich habe die Frau gerichtet. Und weißt du, was mir passiert ist? Ich habe selber plötzlich Schulden gehabt. Plötzlich nicht gewusst, wie ich dies und jenes bezahlen kann. Und selbst, dass ich von der Bank keinen Kredit und gar nichts bekommen habe, da sagte der Bankdirektor, man tut es für das Geld, das, was Sie verdienen, können Sie keinen Kredit abzahlen. Verstehst du? Und ich wusste, was das ist. Und dass ich Gott um Vergebung gebeten habe. Herr, guck mal, ich habe die Schwester gerichtet. Die soll ihr Geld einteilen. Ich habe mein Geld eingeteilt. Und dann habe ich die Kaution, die ich damit gerechnet habe, die habe ich nicht zurückbekommen. Und da kam ich in Schulden und in Not. Also richtet nicht auf, dass sie gerichtet werden. Lerne aus der Krise. Zieh die Konsequenzen. Und bitte Gott um Gnade. Vater, vergib mir. Und ich habe so viele Fälle gelernt in meinem Leben, auch in der Seelsorge. Da hat jemand gerichtet, weil die Schwester zu dick war, zu fett. Also die soll ihr Konsum, ihr Essen bisschen regeln und so weiter. Und was ist passiert? Dieselbe Schwester, also die Schwester, die gerichtet hat, die ist selber dick und fett geworden. Ja, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr gemessen. Ich will nur sagen, woher kommen dann diese Krisen? Dann nützt auch das Beten nicht und Fasten auch nicht. Wir müssen Buße tun. Herr, ich habe hier jemand gerichtet. Ich habe gar nicht gewusst, was mit der Schwester los ist und so weiter. Verstehst du, vielleicht funktionieren irgendwelche Organe nicht in ihrem Leben, die Schilddrüse oder was auch immer ist. Wir wissen es nicht. Aber wir richten gerne die fette Frau. Ja. Du hast vielleicht jemanden verdammt. Mach so Bestandsaufnahme. Was für Krise habe ich? Durch was kommt diese Krise? Was ist vielleicht eine Woche, ein Jahr, ein Monat oder vielleicht ein paar Jahre, 7 Jahre davor, vor der Krise passiert, dass die Krise eingeleitet hat? Der Teufel versucht, unsere Schwachpunkte aufzugreifen und einzuhaken und uns Probleme zu machen. Wenn wir Gott unsere Fehler bekennen, vergibt er sie und reinigt uns von aller Untugend, steht in meiner Bibel. Und du erlebst und du kommst wieder raus. Scheitern gehört heute mittlerweile zur Normalbiografie eines Menschen. Scheitern gehört dazu. Kannst nicht wegmachen, wegleugnen. Wir müssen alle durch Tiefen gehen. Deshalb, ich bin großzügig, wenn Menschen kommen mit großen Nöten, Problemen. Das kann jedem passieren, das kann mir passieren. Und ich muss Gott dankbar sein, dass es bei mir nicht passiert. Aber ich habe kein Recht, die Leute zu richten. Gott ist der Richter. So. Und dann müsste ich fragen, was ist da passiert? Wo war irgendjemand ungehorsam? Dass Paulus Schiffbruch erlitten hat. Da war Paulus nicht schuld. Da war der Kapitän schuld. Paulus hat gesagt, bitte nicht bei diesem Wetter jetzt im November loszufahren. Das bringt nichts. Da kommen die Herbststürme. Aber der Kapitän sagt, ich bin Kapitän, ich weiß. Du bist unverschuldet auf Schuld aufgrund von anderen Fehlern, von anderen Menschen, vom Staat, von der Regierung, von den Politikern. Und die sind losgefahren und dann haben wir Schiffbruch. Dann scheitern wir, dann haben wir Misserfolg oder schneiden dann schlecht ab. Wie gehe ich mit diesen Krisen um? Gut, dass du fragst. Wie löse ich mich davon? Zuerst einmal zum Heiland gehen. Das ist das erste, Nummer eins. Meister, siehst du nicht, ich verderbe. Verstehe, was Scheitern ist. Denn wir sollen durch diese Dinge viel näher Gott kommen. Rufe mich an. Einfach dem Herrn näher kommen. Und jeder Mensch scheitert anders, an einer anderen Stelle. Der eine mit dem Essen, der andere mit dem Geld, der andere mit Sex, der andere mit Arbeit oder was auch immer ist, mit der Wohnung. Das, was wir vergöttern, das wird uns zur Krise. Das, was wir anbeten. Und deswegen, du sollst keine anderen Götter haben in meinem Leben. Und so fangen Krisen an, dass, wenn wir etwas gegen die Gebote Gottes setzen und Gott ungehorsam sind. Und wichtig ist, wenn wir schon fallen, und das wissen wir, dass wir gefallen sind, Fehler gemacht haben, dass wir uns wieder aufrappeln, aufstehen und einfach sagen, Herr, ich gehe weiter. Die Bibel sagt, schüttel den Staub ab und geht in die nächste Stadt. Macht weiter. Macht weiter im Namen Gottes. Die Bibel zeigt uns, wie wir aus der Krise herauskommen können, aus der Niederlage oder der Sackgasse. Einfach, vielleicht muss ich um Hilfe bitten. Vor einigen Jahren bin ich hier irgendwo in der Nähe von der Nazarethkirche, da sehe ich, wie eine Frau einparken will. Und die kommt nicht rein. Und, aber da ist genug Platz, um einzuparken. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, darf ich Ihr Auto einparken? Ich kann das, ich bin Autofahrer. Sie sagen, nein, Sie können das Auto stehlen haben. Ich sage, nein, ich bin Pastor von dieser Kirche hier da drüben. Und ich musste lang mit der Frau diskutieren, bis sie erlaubt hat, dass ich mich ans Auto, ins Steuer setze und ihr Auto einparke. Ein paar Drehungen und habe ich dann das Auto im Platz gehabt, da wo es stehen sollte. Und so weiter. Viele Menschen geben nicht gerne was aus der Hand. Auch dadurch kommen viele Krisen. Gib einfach aus der Hand. Vertrau, wenn jemand da ist, der dir helfen möchte. Natürlich, du solltest nicht jedem jedem Mann und jeder Frau vertrauen. Du solltest schon sagen, ihr versucht ihr zu erklären, ich bin Pastor hier, verstehst du? Und ich werde bestimmt ihr Auto nicht klauen. Das kann passieren. Sowas passiert oft. So, gib Gott eine Chance. Einfach, dass Gott durch irgendeinen lieben Mitmenschen dir hilft. Vielleicht sagst du, ja, aber ich traue diesen Leuten nicht zu. Weißt du, Gott legt denen eine Last. Manchmal werden andere Leute durch dich geprüft und erzogen und zubereitet. Gott legt jemand anders eine Last auf, dir zu helfen. Du weißt nicht, warum diese Person gerade in deiner Nähe ist, zufällig. Bei Gott gibt es keine Zufälle. So, erlaube, dass Gott dir die zweite Chance gibt. Wenn Krisen kommen, und viele Krisen sind selbstverschuldet. Tut mir leid, es ist selbstverschuldet. Ich denke an Moses, der musste 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro die Schafe hüten, bis Gott ihm wieder ganz neu begegnet. Er kommt ganz neu geformt aus der Wüste wieder raus. Und da kann er in Autorität vor Pharao treten und sagt, lass mein Volk gehen. Wie überlebt man Krisen? Wie meistert man sie? Zuerst einmal, mach eine Bestandsaufnahme, sei ehrlich zu dir selbst, gestehe dein Versagen, sag, Herr, hier habe ich gefehlt. Das fällt den meisten Leuten schwer. Ich habe hier Fehler gemacht. Bitte verzeiht mir. Tut mir leid, sorry. Verstehst du? Aber das fehlt den meisten Menschen. Wenn die das sagen würden, ich habe gefehlt, ich habe versagt, ich habe den Mund zu voll genommen, ich habe mir zu viel vorgenommen und ich habe mich übernommen, was weiß ich alles. Und wenn du das zugeben würdest, dir könnte geholfen werden. Die Jünger kamen zum Meister und haben gesagt, Meister, siehst, wir verderben, siehst es nicht? Wir haben uns bemüht, wir quälen uns, das Wasser läuft im Boot schon, wir schöpfen und schöpfen und schöpfen und du merkst es nicht. Jesus will gebeten werden. Gott will gebeten werden. So, frag dich, wo du schuldig geworden bist, was du falsch gemacht hast. Krisenbewältigung ist eine Sache von mir selbst. Ich muss sie bewältigen. Nicht der liebe Gott. Er gibt mir die Kraft. Er motiviert mich. Er steht mir zur Seite. Aber ich muss es tun. Ich muss auf die Probleme zugehen. Und ich muss Hand anlegen. Dein Problem und mein Problem oder meine Krise oder was auch immer ist, muss ich selber lösen. Ich muss mit mir selber klarkommen. Und das ist hier rein Tisch machen, dass ich sage, Herr Meister, siehst du nicht, dass wir hier verderben? Bring dein Leben mit Gott und dir in Ordnung, ins Reine, auch mit anderen Leuten, wenn es nötig ist. Viele Krisen sind da, weil wir bestimmte Dinge nur zu einem Teppich gekehrt haben. Und wir denken, das ist alles vorbei, die Zeit heilt die Wunden, aber die Zeit heilt keine einzige Wunde. Wir brauchen Zeit und müssen die Dinge aufarbeiten. Frag dich ehrlich, was ärgert dich? Frag dich ehrlich, was macht dich so zornig und wütend? Über was bist du so empört? Oder was erbost dich? Was bringt dich zu Weißglut? Frag dich einfach mal ehrlich, was du hast und was du nicht magst, was dich aufregt, was dich nervt, was dich stört. Mach das. Frag einfach, wo steckt das Übel drin? Bei mir, was ist da los? Und wenn du anfängst zu beten, wird Gott nicht die anderen Leute verändern, er wird dich und mich verändern und selbst. Denn Gott arbeitet an uns selbst und ja, mach das. Frag dich, wen könntest du auf den Mond schießen? Überleg einmal. Gerade diese Person ist, mit der du jetzt arbeiten solltest, an dieser Person du rangehen solltest und mit einfach die Lösung suchen für diese Krise oder mit oder über diese Krise. Kein Mensch ist zufällig in deinem Leben getreten, bei mir auch nicht. Jede Begegnung hat einen Zweck, hat eine Gottesabsicht, warum wir mit diesen Leuten zusammenkommen, auch wenn es nur flüchtig ist. Vielleicht müssen wir ein Zeugnis geben im Krankenhaus. Du liegst im Krankenhaus vielleicht nur einen Tag, aber vielleicht solltest du der Nachbarin oder dem Nachbarn Zeugnis ablegen. Weißt, es gibt keine Zufälle, auch in unserem Krisen. Warum bin ich krank? Frag dich, ja, dass du vielleicht irgendwo ein Segen sein kannst in deiner Krankheit. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber so ist es, dass du im Wartesaal beim Arzt sitzt und so weiter und auf den Arzt wartest, aber der kommt nicht raus, da musst du noch eine Stunde warten, was weiß ich, weil jetzt ja, du zufällig da reinkommst und reindrängst, aber da kannst du vielleicht jemand was erzählen von Jesus, jemand ermutigen, jemand trösten, der schlimmer dran ist als du. Verstehst du das? Krisen haben eine Bedeutung, sind Führungen und Fügungen Gottes. Auch nur flüchtige Krisen und flüchtige Begegnungen. Gott benutzt Menschen, um dich zu heiligen oder zu heilen oder auch andere. Dass plötzlich jemand kommt und sagt, ach, Kopf hoch, geben Sie es nicht auf. Nicht nur, dass du ein Segen wirst für andere, sondern dass andere sogar in deinem Leben ein Segen werden. Im Krankenhaus, da liegst du da und dann siehst du, jemand leidet so schlimm und diese Person ermutigt dich noch, dass sie nicht stöhnt und schreit und so weiter. Deine Nächsten, sie sind alle von Gott, egal von weit her oder ganz um die Ecke, sind alle von Gottes gefügt. All diese Leute sind hier, die in deiner Umgebung sind und die Krisen sind meistens mit Menschen verbunden, jede Krise. Sie sind zu unserer Ausbildung, zu unserer Zubereitung, zu unserer Vollendung. Gott will durch all deine Mitmenschen seinen Plan in deinem, meinem, unserem Leben verwirklichen. Egal was es ist. Wir sind Gottes Material, die Menschen sind Gottes Material. Mit denen arbeitet er, mit denen baut er sein Reich. Ob du sie annimmst oder nicht, das hängt immer von dir ab. Und du kannst lange in einer Krise bleiben, wenn du die Krise nicht löst. Weißt du, Gott, dann kommen andere, da kommst du von Regen in die Traufe, da wird es noch schlimmer, wenn du die Sache nicht so löst, wie Gott es will, dass du gelöst hast. Andere sind für dich und du bist für die anderen da. So funktioniert die Welt, ob es jetzt Christen sind oder keine Christen sind. Wenn man nicht richtig begreift und nicht richtig anwendet, das, was Gott uns in unserem Leben stellt, wird man krank oder wird man gesund. Beides ist drin. Und viele Krisen lösen Krankheit aus, aber manche Krisen bringen auch Gesundheit. Vielleicht für ein paar Stunden bist du da empört, aufgeregt und dergleichen, aber Gott will durch diese Person dir was sagen und zeigen. Und jeder Mensch hat eine Funktion in unserem Leben, zum Guten oder zum Schlechten, je nachdem. Denk drüber nach. Entweder ist der andere für dich ein Segen oder ein Fluch. Und genau das Gleiche bei dir, dass du ein Segen bist oder ein Fluch. Dass du jemand ermutigst, dass du jemand eine Hilfe bist oder du bist ein Hindernis. Dass du jemand das Leben erleichterst oder du bist eine Last. Wir haben eine Funktion, jeder Einzelne. Entweder man arbeitet miteinander zusammen, oder man bekämpft sich und zerstört sich gegenseitig. Beides ist drin. Deshalb erkenne die Krise, den Grund der Krise. Herr, warum schickst du mir das? Herr, siehst du nicht, wie verderben? Warum? Und sie fahren rüber, um hier dort in Gadara einem Besessenen zu helfen, einem Menschen, den niemand bändigen, dem niemand helfen konnte. Und sie waren unterwegs, einem Menschen zu dienen. Und vielleicht bist du auch unterwegs, einem Menschen zu dienen irgendwo. Und du kommst nur dorthin durch die Krise. Meine Schwager und meine Schwägerin haben sich bekehrt, als wir gerade in dieser großen finanziellen Krise waren. Da hat meine Schwägerin meine Frau angerufen und da, an der Stimme erkennt man, ob man Sieg hat oder Niederlage hat. Und dann fragt sie, Heidi, hast du Probleme? Und dann bekennt sie und dann sagt sie, ja, wir haben Probleme, finanzielle Probleme. Und dann kommen mein Schwager und meine Schwägerin, besucht uns und hilft uns finanziell, geben uns Darlehen, dass wir einfach die Sache bezahlen können, was wir bezahlen sollten. Und ich habe unten an dem Tag, ich habe mich nicht stören lassen in meinem Dienst, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, auch wenn wir finanzielle Sorgen hatten, habe ich mich nicht stören lassen, einfach weitergedient. Ja, wir haben einen Film, mein Billy Graham Film unten gehabt, Lucia, das werde ich nie vergessen, zeigen wir diesen Film, mein Schwager und meine Schwägerin bekehren sich, lassen sich auch nachher taufen. Verstehst du? Sie bekehren sich, aber sie bekehren aufgrund, dass wir Schwierigkeiten haben. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wir haben gedacht, ihr Christen, du und vor allem meine Frau und wir haben keine Probleme, weil wir immer vom Sieg reden und immer, dass es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen und so weiter. Wir haben nicht gejammert. Und sie haben gedacht, das ist immer so. Aber dass ihr auch Probleme habt, das habe ich nicht vermutet und nicht gedacht. Weißt du, genau das ist es. Wir bekommen Krisen, damit wir andere Leute ermutigen, sie zum Heilen zu bekehren. Denn uns geht's auch nicht besser wie den anderen. Und wir sollen uns auch nicht schämen. Und ich bin dankbar für diese Krise, denn so habe ich meinen Schwager wenigstens in den Himmel bringen können. Ja, zum Heiland. Und meine Schwägerin auch. Wir sollen Auch die Krisen, wenn sie uns vielleicht zum Übel sind und zum Verderben, aber anderen sind sie zum Segen unter Umständen. Meine Krise ist vielleicht anderen zum Segen, meine Schwierigkeit. So, wir sind miteinander Gehilfen zur Freude, auch durch Höhen und Tiefen. Und wir dienen einander, wie auch immer es sein mag. Es ist so wichtig, dass wir Gott dienen, dass wir einfach auf Gott schauen. Und manchmal stöhnen wir und jammern wir und klagen wir, oh Gott, guck mal, warum geht's mir so? Von einem Jungen aus London wird einmal erzählt, dieser Junge ist beim Schuss da unten und in Kellerwohnung oder Kellereinleger, Schuhmacherei, ist da unten und er jammert und sagt, Schuster, ich habe keine Schuhe, keine gescheiten Schuhe, wir sind so arm, wir können keine Schuhe bezahlen, hast du nicht gebrauchte Schuhe? Und jammert über die Schuhe und dann geht einer vorbei mit einem Bein und dann sagt, guck mal, sagt der Schuster, schau, der hat nur ein Bein und du jammerst, dass du keine Schuhe hast, der hat nur ein Bein. Und das hat sein Leben verwandelt sogar. Er hat eine Predigt drüber gehalten später. Ich habe gejammert, dass ich keine Schuhe habe, bis ich einen sah, der nur einen Fuß hatte, ein Bein hatte. Wir jammern manchmal. Andere sind viel schlimmer dran. Krise. Wie überwinde ich? Wir entstehen Krisen. Und Krisen entstehen, wenn wir zu viel erwarten. Wenn wir zu viel erwarten. Wenn unsere Messlatte so hoch ist und so weiter. Wir wollen uns fragen, was ist meine Erwartung? Was zählt am Ende? Frag dich selber und dann wirst du plötzlich merken, was zählt für die Ewigkeit? Ist das wirklich wert, dass ich meinen Kopf zerbreche für dieses Blunderzeug, dieses Vergängliche? Kleider vergehen, Geld vergeht, alles, was wir aufgebaut haben auf dieser Welt, das vergeht. Gott liebt uns so, wie wir sind. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und deshalb lass uns nicht so kleinkariert sein und spießbürgerlich. Vertraue der Liebe Gottes, er bringt dich durch. Und vielleicht musst du Not sehen, Not bei anderen sehen, dass du sagst, Gott, ich danke dir, dass ich wenigstens noch was zu essen habe. Auch wenn ich vielleicht nicht dies und jenes habe, was ich gerne hätte. Wir leben für den Thron, Brüder und Schwestern. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn du das weißt, ich lebe für den Thron, für die Herrlichkeit Gottes, für die Vollendung, für das Ziel. Und die ganze Schöpfung ist auf die Vollendung angelegt, auf Überwindung des Leides, des Elends, der Schwierigkeiten. Und irgendwann müssen wir auch die größte Lebenskrise überwinden, das ist das Sterben. Und einfach, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir sagen, ich muss diesen Weg gehen, das ist von Gott bestimmt, diese Lebenskrise, wo ich dann mein Leben aushauche, dieses Leben hier zurücklasse. Wenn du Jesus kennst, ihm deine Schuld oder deine Last bekennst, bekommst du Vergebung und bekommst Frieden für die Ewigkeit. Und das ist viel mehr wert als Gold und Silber, die Ewigkeit. Und erkenne, sogar deine Nachteile sind Vorteile bei Gott. Deine Nachteile. Ich will nur sagen, dich ermutigen. Ich kenne, in der Bibel heißt es ja, ich gehe euch voraus, eine Wohnung zu bereiten. Und wir singen in einem Lied, oh nein, ich werde kein Fremdling dort sein, denn ich kenne den Heiland so gut. Ja, und wir lernen durch Krisen den Heiland kennen. Einen Freund, einen Menschen lernst du nicht kennen in guten Tagen. Du lernst einen Freund, einen Partner in schwierigen Tagen. Ich habe zeitlang eine Phase gehabt in meinem Leben, wenn ich junge Leute getraut habe, habe ich immer eine Frage gestellt, habt ihr euch schon gezankt? Habt ihr euch schon gestritten? Und deshalb ist Verlobungszeit gut. Weißt du, nicht nur Süßer und Süße. Verstehst du, nicht mal streiten? Und wie war der Mensch, als man sich gestritten hat? Wie war dein Freund, deine Freundin? Habt ihr euch schon gestritten? Richtig gezankt? Die meisten haben das nicht gezankt, die haben geheiratet und dann haben sie in der Ehe nachher die Hölle los. Ich kenne jemanden sogar, der sich nach einer Woche scheiden ließ. Das ist nicht meine Frau. So habe ich meine Frau nicht vorgestellt. Das ist eine Hexe. Oh, was der da über mich geschimpft hat. Eine Woche nur verheiratet. Und seitdem frage ich immer wieder, habt ihr euch schon gezankt? Habt ihr schon mal Probleme gelöst? Habt ihr schon einen Kampf ausgestanden, ausgefochten? Die Krisen sind dazu da. Du merkst, auf wen kann ich mich verlassen? Ist diese Person stark genug? Wie überlebt man Krisen? Denk drüber nach. Zuerst mal, wenn man den Heiland hat und den Herrn Jesus fragt und anruft und mit ihm spricht. Und dann Gott in mir. Gott in mir. Verstehst du? Das ist so wichtig. Christus leidet mit uns. Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden. Christus in mir, er spürt es. Gott beteiligt sich an unserem Leben, löst meine Krisen sofort, als die Jünger den Herrn Jesus weckten, stand er auf und hat Wind und Wetter geboten. Und das gibt mir ein Gespür, eine Gewissheit. Ich weiß, der Herr ist bei mir. So wie er gesagt hat, alle Tage, nicht nur am Sonntag und nicht nur, wenn ich verliebt bin und nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nein, er ist auch in stürmischen Tagen bei mir, alle Tage bis an der Weltende. Egal was ist, das ist Glaube an Jesus Christus. Und wir leben hier nur auf Zeit, nur vorübergehend. Alles geht vorbei in diesem Leben. Wir gehen auf die Ewigkeit zu, der eine früher, der andere später. Und alle unsere Kreise und Krisen und Ereignisse, die sind begrenzt, sehr begrenzt, befristet. Wir singen ein schönes Lied, wer nach der Erde leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Dann denken wir nicht mehr an das, all das, wenn wir diesen Tag erleben. Aber zuerst einmal, wir müssen durch viele Dornen, Disteln, Sorgen, Kummer, Ängste, Gefahren und Stürme und so weiter hindurch, bis wir die goldenen Gassen betreten. Und ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, egal was es ist, du bist für die Liebe Gottes geschaffen. Gott liebt dich. Auch wenn du komisch bist, auch wenn du Probleme hast, auch wenn du Depression hast. Diese Tage habe ich mit jemandem telefoniert. Diese Person sagt, ich verstehe nicht, ich bin Kind Gottes schon so viele Jahre und ich habe immer noch Depressionen. Das geht nicht vorbei. Ich habe gesagt, weißt, Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Du kannst nicht immer Halleluja und hochspringen und tanzen und hüpfen. Nein. Du bist, das ist dein Schicksal. Da sind drei Dinge in deinem Leben gelaufen, schief gelaufen. Da ist irgendwas passiert. Wir wissen oft gar nicht, warum wir so sind. Denn wo kommst du her, aus welcher Familie, was ist die Familiengeschichte? Da gibt es mehr so viel. Und wir tragen nicht nur, dass wir Lasten uns aufbürden und aufgebürdet worden sind, sondern wir tragen oft an der Familienlast. Du bist in einem Armenhaus geboren. Du bist vielleicht ja irgendwo im Slum geboren. Aber ich habe eines festgestellt, die Leute im Slum, ganz besonders in Indien, ich war so überrascht. Erst die Leute sind, ja, die haben nichts. Die trinken aus der Blechdose. Verstehst du? Die haben keinen Becher, richtigen Becher. Die sind arm, aber die sind glücklich. Weil sie zufrieden sind. Viele Krisen, die wir in unserem Leben haben, entstehen, weil wir unzufrieden sind, undankbar sind. Ich habe die schönsten Erlebnisse im Slums gehabt. Kalkutta, Bombay, Madras. Und eines habe ich nicht gesehen. Depressive Menschen. Solange wir nichts haben, fällt uns gar nicht ein, was Depression ist. Ich denke nur, die Trümmerfrauen hier, als die Berlin aufgebaut haben aus den Trümmern, die kannten keine Depression, das ist statistisch bewiesen. Die haben so viel mit dem Aufbau zu tun, dass sie gar keine Zeit hatten, um Depression zu haben. Deshalb arbeite, versuch was zu tun, unternimm etwas, dass du diesen Teufel verjagst. Der Teufel klickt ein und hängt sich ein bei uns, weil wir müßig sind. Oh, weißt du, Entschuldigung, aber es gibt Schlaraffendepression. Sowas gibt es. Weißt du, fang an zu arbeiten, fang an, den anderen Leuten zu dienen, kümmere dich um andere, bau, so wie diese Trümmerfrauen, bau die Häuser wieder auf, sammle die Ziegeln und putz den Putz wieder ab und so weiter. Und du wirst merken, da hast du gar keine Zeit mehr für solche Sachen. Versuch einfach was zu tun, unternimm etwas. Herr, siehst du nicht, wir verderben? Vieles ist Schlaraffendepression, Geschwister. Weißt du, ich bete gerne dafür, aber wir sollen auch was tun. Widersteh dem Teufel, was es auch immer ist. Nimm nicht alles an, was der Teufel dir serviert. Such die Vereinigung mit dem Herrn, bete vielmehr, faste und so weiter. Denk, Jesus hat alles für dich getan, hat den Bösen überwunden. Und wie er das gemacht hat. Und Erlösung ist nicht nur, ja, er hat meine Sünden vergeben, Halleluja. Sündenvergebung, das passiert in einer Sekunde. So schnell kannst du Sündenvergebung haben. Einfach nur, Herr, vergib mir meine Sünden. Und er vergibt dir. Aber dann, dass du auslebst, das, was Jesus war. Und er hat viele Krisen überwunden, im Stall geboren. Muss fliehen als Flüchtling, lebte in Ägypten, kommt nach Nazareth. Die Leute mögen ihn nicht. Jesus hat viele Krisen gehabt. Die wollen den Berg runterstürzen. Und dann später, ja, in seinem Dienst als Wanderprediger, der hat nicht herrliche Tage gehabt. Aber er hat es getan, bis zum Kreuz. Und dann stand er auf. Weißt du, er stand auf. Und deshalb lernt von Jesus aufzustehen. Aufzustehen ist nicht nur, dass du gerade stehst, nein, sondern du sollst das über deine Probleme stehen. Auf Schlangen und Skorpione werde dir treten. Denk drüber nach. Über die Schwierigkeiten stehen, über die Nachteile des Lebens, über die Kehrseite des Lebens. Das mag ich gar nicht. Aber steht auf und sagt, nein, das Leben ist nur jetzt diese eine Seite. Ich habe noch eine andere Seite. Meine Oma hat mir ganz schön versprochen, ich stricke dir einen Pullover. Und dann strickt sie mir einen Pullover. Und als ich dann die Oma besuche, und dann sehe ich, da ist alles kreuz und quer, verstehst? Sie wollte mir einen bunten Pullover stricken. Da war alles kreuz und quer. Und sagt, Oma, das werde ich nie und nimmer anziehen. Dann sagte, weißt, wenn es fertig ist, jetzt ist alles, du siehst nur alles von der einen inneren Seite. Aber wenn die Seite ausgekehrt ist, und es war ein tolles Bild, tolles Muster, was die Oma gestrickt hat. Aber wir sehen, jetzt im Augenblick sehen wir nur das Kreuz und Quer, alles durcheinander, von lauter Fäden. Was soll das mal werden? Sowas ziehe ich nie an. Das ist das Leben. Wie siehst du das Leben? Wie betrachtest du das Leben? Du musst vielleicht wieder ganz neu die andere Seite mal vorstellen. Einfach eine Vision haben von deinem Leben. Das ist meine Vision, was Gott für mein Leben hat. Und dies übersteigt dann das ganze Wissen, das ganze Verstehen und so weiter. Wenn ich mal bei Jesus bin, ist es kein Trostpflaster nur. Nein, wir dürfen jetzt schon getrost sein und jetzt schon diesen inneren Frieden haben. Ich bin getrost, das wird was. Die Oma weiß es, der Herr weiß es, der Heilige Geist weiß es. Das Ding wird mal ausgekehrt und umgedreht. So verstehe die Welt, wie Gott sie versteht und nicht wie du es verstehst oder verstehen möchtest. Deshalb schau die Bibel an. Dort sind lauter widerwärtige Sachen drin. Da musste einer verkauft werden nach Ägypten als Sklave, dort irgendwo im Gefängnis sitzen. Der andere erlebt das und das. Alles nur negative Sachen. Aber schaut ihr Ende an. Schaut ihr Ende an. Der Josef sitzt auf dem Thron und regiert, verkauft Getreide, ist der größte Mann im Reich damals nach dem Pharao. Wisse, auf dieser Welt ist nichts von Dauer. Jeder Moment geht in einem neuen Moment über. Konzentriere dich jetzt auf das, was gerade ist. Und mit Gott, mit seiner Hilfe, werde ich die Riesen fressen wie Brot. Werde ich die Probleme lösen auf seine Art und Weise. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das Leben gibt mehr, als du brauchst und erwartest. Schau einfach, was kommt dann? Hernach wirst du erfahren. Hernach wirst du mich nichts mehr fragen, sagt Jesus. Hernach. Was nützt dir die große Liebe oder der Ruhm, das Ansehen, der Erfolg, das große Geld und so weiter? Was nützt es? Das geht alles vorbei. Es geht alles vorbei. Wie überlebt man Krisen? Sei aufmerksam, was kommt, wie es kommt, wie man darauf reagiert, wie reagiere ich. Verzweifle, oh Gott, du bist nicht fair. Oder, lieber Florian, zünde die anderen Häuser an. Lass mein Haus stehen und zünde den anderen ihre Häuser an, dieser Feuerteufel. Nein, du solltest eines wissen, Gott ist mit mir und Gott arbeitet gerade bei mir. Er zündet bei mir ein Feuer an. Hernach wirst du es erfahren. Warum das alles ist? Das Beste kommt immer nach der Krise, ob wir das glauben oder nicht. Besser kommt nach der Krise, wenn wir die Krise gut verarbeitet haben, wenn wir sie überstanden und überlebt haben. Gott erlöst dich durch diese Krisen von falschen Erwartungen, von falschen Vorstellungen. Ich dachte, ich könnte das machen. In unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir schaffen es nicht. Und Gott zeigt es, du in deiner Kraft kannst nicht, du bist viel zu schwach, auch wenn du noch so starken Willen hast und cholerisch bist oder was weiß ich. Du schaffst nicht. Gott erlöst uns von falschen Ideen und Idealen. Ich dachte. Hör auf zu denken. Überlass dich Gott mehr. Arbeite für Gott. Menschen in den Entwicklungsländern, die ein einfaches Leben führen und so weiter, die kennen diese Wohlstandskrise nicht, die wir so haben. Die kennen sie nicht. Von wegen, ich habe in Indien erzählt von Midlife-Krise. Die Leute haben gefragt, was ist das? Verstehst du? Hier, da jammern sie mit Midlife-Krise. Die wissen es nicht. Das sind alles Luxuskrisen, was wir hier haben. Wir haben so hohe Ansprüche an das Leben. Die Menschen in den Entwicklungsländern haben das alles nicht. Und sie überleben die Krisen. Die Arbeit auf dem Acker oder was weiß ich wo, auf dem Bau. Sie leben einfach in den Tag hinein. Und wir sollen einfach viel lässiger sein. Viel gleichgültiger sein. Gewiss, unser Leben ist wichtig. Wir sollen unser Bestes tun. Und wir wissen, wem wir gehören. Und wir sollen auch aufhören, mit dem Leben zu hadern. Mit unserem Schicksal. Das ist schlimm, wenn wir anfangen zu hadern. Warum hast du uns rausgeführt? Warum sind wir in der Wüste, Moses? Und dann schimpfen sie und versündigen sich an Gott. Es gibt Leute, denen geht es noch viel schlimmer. Denk an diesen Buben beim Schuster. Plötzlich sah jemand ohne Füße oder ohne Fuß und so weiter. Dann hört dein Jammern auf. Wenn du siehst, der andere, was für Operationen der schon hinter sich hat und was ja, für Probleme sie in der Familie gehabt haben, was sie alles durchgemacht haben. Sieh die Menschen mit den Augen Gottes und mit den Augen der Liebe und mach denen keine Vorwürfe. Sag Gott, ich danke, dass du mich durchbringst. Lebe nicht im Groll. Vergib. Wo sogar vielleicht jemand dir versagt hat gegenüber und du wirst eine Krise viel leichter überwinden, wenn du anfängst zu vergeben. Ich vergebe, ich vergesse, trag dir nicht nach. Gott macht es gut auf seine Art. Wenn du vergibst, du wirst sehen, wie Gott deine Probleme löst, deine Krisen löst. Auf eine großartige Art und Weise. Warte nicht, bis die Leute gestorben sind. Das ist oft zu spät, die Krisen zu lösen. Wir sollten die Krisen lösen, solange die Leute leben. Mit den Leuten ins Gespräch kommen. Mit den Leuten reden, solange sie noch da sind. Oder nicht, hätte ich bloß. Sei barmherzig. So wie Gott barmherzig ist mit dir und mir. Konkrete Nächstenliebe fängt mit Kopf und Herz und Hand an. Mit Kopf. Und nicht nur aus dem Kopf heraus, aus Verstand, aus Berechnung. Nein, einfach aus dem Herzen heraus. Vergib, sei barmherzig. Und du wirst Barmherzigkeit erlangen. Gegen wen hartest du? Auf wen schimpfst du? Wen würdest du auf den Mond schießen? Denk darüber nach. Barmherzigkeit ist eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Barmherzigkeit einfach. Viele Krisen entstehen, weil wir hartherzig sind. Ich könnte Geschichten erzählen. Wir hatten mal in Heilbronn eine Gemeindekrise, ganz schlimme. Zwei Familien liegen im Knatsch. Und das Problem war, sie haben einen Gockel gehabt und der Gockel sprang immer rüber zu der anderen Familie, die wohnten nebeneinander. Und was die Frau dann gesät hat, hat der Gockel wieder ausgebuddelt und bearbeitet und so weiter. Und dann haben sie Zaun gezogen, damit der Gockel nicht rüberspringt, aber der ist doch rübergesprungen. Und eines Tages, ja, die Schwester sagt, es reicht mir, nimmt den Gockel, dreht den Hals ab um und bratet den Gockel. Und wie der Zufall es will, es gibt keinen Zufall, habe ich gesagt. Da kommen die Schwester rüber von dem anderen Haus, Bauernhof, die waren nebeneinander. Und vorher hatten sie keinen Zaun gehabt, aber jetzt haben sie einen Zaun wegen dem Gockel. Dann kommt sie rüber und sagt, was riecht denn das? Dann muss die eine Schwester bekennen, das ist dein Gockel, der jetzt gerade gebraten wird. Dein Gockel. Und dann Pastor anrufen, sie hat meinen Gockel geschlachtet und meinen Gockel, was weiß ich, gebraten und aufgegessen. Ich muss den Frieden versuchen, Frieden zu stiften. Es war so schwer, Frieden zu stiften zwischen diesen zwei Personen. Weißt du, die waren beide energisch und da gab es Pro und Contra. Es ging hin und her. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schließe euch beide von der Gemeinde aus, vom Abendmahl aus und was weiß ich. Ich habe sie bedroht und ihnen gedroht, was alles passiert, wenn sie sich nicht versöhnen. Und dann gibt die eine Schwester die Hand und sagt, ich vergebe und vergib mir. Und so weiter. Und dann sagt sie noch, was so beiläufig, so als Anhang, vergeben, vergessen. Aber sie hat meinen Gockel doch aufgegessen. Vergeben, vergessen. Sie hat meinen Gockel doch aufgegessen. Du siehst, nur mit den Worten, mit der Zunge, mit dem nur Gehirn zu vergeben, reicht nicht aus. Man muss mit dem Herzen vergeben. Es hat lange Zeit gebraucht, bis die Frieden miteinander hatten. warte nicht bis auf die Ewigkeit und so weiter. Du baust dir so viel, für in deinem Leben, dass du nicht weiterkommst. Nur dadurch, dass du nicht vergeben kannst. Gott gab uns den Schlüssel des Himmelreichs, einfach zu vergeben und zu vergessen, egal was passiert ist. Wer auf den Himmel hofft und einfach in der Vergebung lebt und aus der Vergebung stirbt auch und so weiter, der loslassen gelernt hat, der geht in Frieden. Der hat weniger Krisen, weniger Probleme mit sich selbst, auch in der Sterbestunde. Was habe ich schon alles schon erlebt in Sterbestunden? Bei Leuten, da schrien sie, brüllten. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass nicht mal man hat versucht, in ein anderes Zimmer zu bringen, Beruhigungsspritzen zu geben, dieser Person hier in Berlin. Diese Person schrie wie wahnsinnig. Dann bin ich hin, ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Die Frau rief, die Schwester aus unserer Gemeinde rief mich dann an, kannst du meinen Mann besuchen, der liegt im Krankenhaus im Sterben. Dann gehe ich hin und dann sage ich Walter, der hieß so, und sage Walter, ich will noch das Vaterunser mit dir beten. Und dann brüllte was, da laufen die Leute zusammen wieder, war wieder die Hölle los, fang an das Vaterunser zu beten. Dann komme ich aber an der Stelle und vergib uns unsere Schuld, bin ich stehen geblieben. Und nochmals wiederholt, und vergib uns unsere Schuld. Walter, der Herr will deine Schuld vergeben. Aber da geht's auch weiter. Und vergib uns, denn unseren Schuldigen auch, wie wir vergeben. Und vergib, egal wenn die Leute auch Mist in deinem Leben gebaut haben, egal wenn die alles bei dir vermasselt haben, egal wenn sie dein Leben kaputt gemacht haben, ruiniert haben und was weiß ich, dich betrogen haben, was da alles drin war, vergib. Und erst dann, plötzlich ja ganz ruhig, als er mit seinen schwachen Lippen, was er noch hatte, einfach nur gewispelt hat, ja, ich vergebe. Und ich habe nicht weiter das Vaterunser gebetet. Hat mir gereicht. Und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und bin fertig, geh raus, dann kommen die Krankenschwester, Nachtschwester und sagt, ja, mal tut es, was haben Sie da getan? Ich sage, nichts anderes, der hat nur vergeben. Und jetzt hat er Frieden. Und kurze Zeit ist er eingeschlafen in der Ewigkeit, verstehst du? Und so viele können nicht einschlafen und brüllen wie Wahnsinnige, benehmen sich wie Wahnsinnige, haben keinen Frieden, weil sie nicht vergeben. Löse deine Krisen. Hier ist meine Botschaft. Überlebe deine Krisen, indem du vergibst, indem du loslässt. Egal, was die Leute in deinem Leben getan haben, was sie angestellt haben, wie sie sich benommen haben. Erkenne die Gründe für die Krisen und dann mach was draus. Bete, rufe den Herrn an, weine vor dem Herrn. Vielleicht so dieser Hiskia. Der Prophet kommt und sagt, bestelle dein Haus, guter König, denn du wirst bald sterben. Das ist deine letzte Stunde, bestelle dein Haus. Und der Prophet geht raus und der Hiskia dreht sich um und weint zur Wand und weint und weint und weint und der Prophet ist noch nicht einmal aus dem Palast draußen. Dann sagt der Herr, geh zu dem König und sag ihm, ich werde dein Leben um 15 Jahre verlängern. Wir können unser Leben um 15 Jahre, vielleicht auch um 50 Jahre sogar, noch verlängern, wenn es sein muss, wenn wir vor Gott unser Herz ausgeschüttet haben. Gott, ich bin noch nicht fertig mit der Arbeit. Ich habe noch so viel zu tun. Und er hat sehr viel zu tun, um Jerusalem zu befestigen, denn später kamen die Feinde und was alles passiert ist. Ich habe noch so viel zu tun. Verzeihe, vergebe allen Menschen, so wie Jesus vergeben hat seinen Peinigern. Von ihm kannst du lernen. Vergib den Leuten, die dir ein Bein gestellt haben. Und du kannst dein Leben verlängern. Krisen sind dazu da, dass unser Leben gefestigt wird. Und wenn wir wirklich stark in Gott geworden sind, ja, dann können wir weiterleben. Dann wirst du deine Feinde zu deinen Freunden machen. Ja, vergib. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir nicht so kleinkariert sind. Nein, der hat das und das getan, den Gockel aufgegessen. Nein, vergib. Hab Frieden. Wie überlebt man Krisen? Ja, geh kreativ diesen Dingen aus dem Weg, wenn es irgendwie möglich ist. Gott weiß, was dir wohl tut. Gott weiß, wie er dein Leben veredeln, verbessern kann. Und wenn du sagst, ja Herr, ich bin einverstanden, das ist okay, dann wirst du merken, plötzlich hast du Frieden. In Jeremia Kapitel 29, Vers 11 heißt es, Gott hat mit uns Gedanken des Friedens, nicht des Leides. Gott hat gute Gedanken mit dir und mir. Gott will, dass wir die Krisen überstehen, dass wir die Stürme überleben, dass wir die Gefahren bestehen, dass wir aus der Situation rauskommen. Und dass wir einfach unsere Straße weitergehen. Ich bin froh, dass es Stürme in meinem Leben gab. Ich bin Gott dankbar, denn in diesen Stürmen konnte Jesus seine Macht beweisen. Er konnte zeigen, Johannes, ich kann dich halten und dich bewahren und dich durchbringen. Selbst ja, wenn es keine Finsternis gäbe, wir wissen nicht, was Licht ist, aber ich danke Gott, dass ich diese dunkle Phase meines Lebens haben konnte und dass ich mit Gottes Hilfe überleben durfte. Selbst hätte ich nie und nimmer geschafft. Ich bin ehrlich. Wenn es keine Einsamkeit gegeben hätte, dann könnte Gott uns nicht beistehen. Wenn es keine Sünde gäbe in dieser Welt und wenn das alles nicht in meinem Leben passiert wäre, hätte Gott nichts zu vergeben gehabt. Wenn es keine Verlorenheit gegeben hätte, hätte Gott nichts wiederbringen können und kann nichts mitbringen. Aber je mehr ich verliere, desto mehr kann Gott wieder zurückbringen. Denk an Hiob. All das, was er verloren hat. Wenn es keine Probleme gäbe, könnte Gott sich nicht als Gott beweisen. Deshalb, Gott braucht das Negative, um Positives zu bewirken. Einfach sagen, Herr, ist es gut so, dass wir nachher staunen wie die Jünger. Ach, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Entwickle einen gesunden Lebensstil. Mach nicht alles allein, selbst. Lass Gott arbeiten, lass andere Menschen in deinem Leben arbeiten. Lass die Leute ran an dein Leben. Nicht, ich schaff das. Ich weiß es, dass du das schaffst. Aber du bist auch erschöpft dann danach und fertig und am Ende. Aber gut, dass der Heiland im Boot ist. Wir sind in den Endzeitstürmen, Brüder und Schwestern. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, Glaubenskrisen, Familienkrisen, Krisen, Beziehungskrisen. All das ist angesagt, es wird kommen. Jetzt schon haben wir so viele Probleme in diesem Alltag, wo wir sind. Und Gott will uns stark machen, abgebrüht, abgehärtet. So in extremen, schwierigen Situationen, mach einfach das Optimale. Ich vertraue Gott. Heiland, sieh es nicht. Ich komme um, ich schaff's nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr zum Beten. Und wenn du keine Kraft mehr zum Beten hast, dann beten andere für dich. Sei doch nicht so fromm und so selbstgerecht. Ja, lass andere für dich beten. Und Gott wird schon jemanden beauftragen, für dich zu beten. Vielleicht in Afrika oder in Asien irgendwo. Weißt du, jemand betet, oh Gott, segne die Schwester, ich segne den Bruder in Berlin. Ich habe sowas erlebt und ich weiß, bei Gott ist es möglich. Und wenn du gelernt hast, im Geist zu beten, und deshalb die meisten können das nicht, im Geist beten, plötzlich zeigt Gott dir, bete für den Bruder irgendwo in Deutschland oder gerade in England, in London, wo sie alles so durcheinander sind mit ihrem Brexit. Bete für diesen englischen Bruder, englische Schwester. Ja, und du wirst merken, oder irgendwo anders, wo Krisen sind, Richard Wurmbrenner erzählt eine Geschichte und da gibt irgendwo jemand ein Zeugnis und so weiter und erzählt, er hat von Gott so einen merkwürdigen Auftrag bekommen, der muss immer für eine bestimmte Zahl beten, in einem Gefängnis, für den gefangenen, verfolgten Menschen, betet er dann für diese Zahl und erzählt dann irgendwo, ein Zeugnis gibt er und dann sagt Richard Wurmbrenner, ich war genau in der Zelle und ich wollte nicht mehr beten, ich wollte nicht mehr leben. So wie Paulus, wir haben beschlossen zu sterben. Aber irgendwie bin ich durchgekommen, da kam eine Ameise und die lief durch. Und dann habe ich mein Brot immer aufgehoben und diese Ameise gefüttert. Aber beten wollte ich nicht mehr. Habe ich gesagt, Gott, warum lässt du das so zu in meinem Leben, dass ich hier in diesen rumänischen Gefängnissen drinstecke und nicht mehr rauskomme? Der war 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen. Elektroschocks, Einzelzelle und was alles ist. Aber da hat jemand den Auftrag von Gott bekommen, bete für den Gefangenen in der Zelle so und so, glaube ich, 272 oder 73, bete für diese Zelle. Aber nur Geistgeleitete können das aufgreifen. Und warum ist so viel Elend in dieser Welt? Warum kommen wir nicht weiter? Wir singen ein Lied von welch ein Freund ist unser Jesus. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet? Fang an, vernünftig zu beten. Nicht nur, Vater, segne das und das und das und das. Weißt du, wir haben ja alles. Wir brauchen gar keinen Segen. Aber es gibt Menschen, die das nicht haben. Und für die sollten wir beten. Und wir sollen uns vom Herrn zeigen lassen, wo, für was und wofür soll ich beten. Und vielleicht für irgendjemand, der jetzt in der Krise ist. Christen sind Realisten. Die machen sich nichts vor. Das christliche Leben besteht nicht nur, dass ich Vorteile habe. Nein, Bete für Menschen, die Nachteile haben. Fang an, für Leute zu beten, die durch die Hölle müssen. Drei Viertel aller biblischer Personen haben Misserfolg gehabt, Schwierigkeiten gehabt, Probleme gehabt. In der Krise sind sie gesteckt. Und irgendwie hat Gott Gnade geschenkt. Und sogar Jesus sagt, ich habe nicht aufgehört für euch, lieben Apostel, zu beten, damit euer Glaube nicht aufhöre. Und das ist, was wir tun sollen, was Fürbitte ist, dass wir für unsere Geschwister beten, damit ihr Glaube nicht aufhört, damit sie nicht schwach werden, damit sie nicht kapitulieren. Du kennst bestimmt ein paar Leute. Und der Heilige Geist, wenn du ehrlich bist, der wird dich schon leiten, für diese Leute zu beten. Und der Heilige Geist wird dich befreien von der ganzen religiösen Verklemmung. Das ist mein Thema, der Heilige Geist mir aufgegeben hat heute Morgen. Von jeder Bedrückung, von jedem Bedrängnis und so weiter. Und Gott wird dir Adlersflügel schenken, dass du dich auffährst wie ein Adler und seine Hilfe erlebst. Einfach die Schwierigkeiten, der Widerstand, diese Aerodynamik, die wird dich hochtragen. Je mehr Probleme du hast, desto höher fliegst du als Adler. Je mehr Gegenwind. Deshalb, Krisen sind nützlich, wenn du richtig das anwendest. Lerne von der Aerodynamik. Fliege wie ein Adler. Auf Adlers Flügel sagt Gott, ich will dich tragen. Und Gott will dich einfach zeigen und dich lehren. Ich will dir helfen. Ich will dir zur Seite stehen. Ich will dich nicht verlassen. Ich lasse dich nicht fallen. Und seine Kraft, seine Widerstandskraft. Gott, das sieht manchmal aus, als wenn Gott unser Feind wäre. Aber Gott ist nicht unser Feind, er ist unser Freund. Aber Herr, das lässt du alles zu in meinem Leben. Doch, Güte und Gnade und Barmherzigkeit, Enge, all das lässt du mir zu. Ja, Gott will, dass ich auffahre wie ein Adler, dass ich die Krisen meistere. Denn Gott selbst wird dann, wenn du ihm vertraust und mit ihm gehst, wird selbst erstaunliche Dinge in deinem Leben tun und wirken. Einfach, da wirst du sagen, Gott, wie hast du es gemacht? Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Lieber Heiland, ich danke dir, dass ich für meine Geschwister jetzt auch beten darf, die irgendwo hier, irgendwo in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder irgendwo außerhalb sogar Europas in Schwierigkeiten, in Nöten sind, in Ängsten sind, in Bedrängnissen sind. Oh, lieber Heiland, hilf, hilf meinen Geschwistern, dass sie einfach Mut fassen und sagen, mein Gott ist bei mir. Und wer sollte mir schaden? Wer sollte mich blockieren? Wer sollte mich zerstören? Wer sollte mich von seiner Liebe scheiden? Nichts. Lieber Heiland, ich lege diese Geschwister in deine Hand. Siehst nicht, dass dein Volk so viel Not leidet, lieber Heiland, steht ihnen bei und vor allem, dass sie was lernen aus den Situationen des Lebens. Oh Herr Jesus, ich danke dir für die Erfahrung, die ich mit dir machen durfte, in den Krisen hin und her. Oh Gott, ich wäre nie das geworden, was ich geworden bin, wenn nicht die Dornen und Disteln mir auf dem Weg gewachsen wären, wenn diese nicht da im Weg gewesen wären, Herr, wenn diese Widerstände nicht gewesen wären. Herr, ich danke dir, dass du aus meinem Leben was gemacht hast, trotz den Krisen und gerade wegen den Krisen. Herr, dass du mein Leben gestärkt hast und gefestigt hast und mir einen festen Grund gegeben hast in meinem Leben. Segne alle, die dein Wort jetzt hören, Herr Jesus. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.